Herzlich willkommen zu unserer Geschichte der Reformation. Die großen fünf. Und heute die Thesen. Martin Luther und der 31. Oktober 1517. Es ist eine spannende Zeit, die da vor 500 Jahren vor sich gegangen ist. Eine Zeit, die voll war von Gedankengängen, die uns heute vielleicht nicht mehr so geläufig sind. Ein Kernelement war das, der Ablass. Die Menschen empfanden die Kirche als etwas, wo du diese Bedrohung, die da aus dem Jenseits zu dir herkommt, nur so abfangen kannst, indem du Geld hast und das der Kirche gibst. Und nur Geld öffnet dir die Tür in den Himmel. Und demzufolge war also das Ablasswesen, dass deine Sünden abgelassen werden, wie Wasser in der Badewanne, wenn man den Verschluss rauszieht, und dann wird das Wasser abgelassen. Und in dem Sinne hoffte man durch Bezahlung seiner Sündenschuld, dass diese Sündenschuld verschwindet, abgelassen wird. Und das Ganze hat eine interessante Vorgeschichte. Der Papst wollte in Rom das größte kirchliche Bauwerk aller Zeiten errichten. Und dieses kirchliche Bauwerk, heute bekannt unter dem Namen Petersdom, zur Erinnerung an Petrus, das kostete natürlich, und um das größte und schönste Bauwerk zu bekommen, braucht man entsprechende Finanzen. Die hatte man nicht, denn als die Fundamente gelegt waren, war schon alles aufgebraucht. Man brauchte also Kredit. Ja, wo geht man hin? Heute gibt es eine Bank. Damals war der Banker, der reichste Kaufmann in ganz Europa, Jakob Fugger in Augsburg. Er hat durch diverse Erze, die er abbauen ließ, dann Münzrechte bekommen vom Kaiser und hat sein Vermögen von 200.000 Dukaten auf 200 Millionen aufgestockt, Zeit seines Lebens. Also unvorstellbar, was damals allein das für eine Summe war. Also der hatte ein Vermögen, heute vergleichbar mit den Reichsten auf dieser Erde. Also geht Rom zu diesem Jakob Fugger. Der Papst, durch seine Vertreter, sucht an, dass er hier entsprechend Geld bekommt. Und das, was jeder Bankbeamte fragt, wie willst du es denn zurückzahlen? Tja, wie? Die einzige Möglichkeit, die der Vatikan anbieten konnte, über den Ablass. Und das war also eine Einkommensquelle, wo man jetzt sagte, da kann Jakob Fugger mitnaschen an diesem Ablass. Und es wird ihm geboten, ja, 10%, ist ihm zu wenig, 20%, dann steigt er auch nicht ein. 30% auch nicht, 40, 50. Bei 55% wird man sich einig. Das heißt, Fugger kriegt mehr vom Ablass als Rom selber für dieses Sündenvergebungspapier, was noch dazu eine reine Erfindung ist. War eine Melkmaschine der Menschen. Da kann man sie also damit melken. Je mehr Sünden sie haben, desto mehr kann ich Geld aus ihnen herausmelken wie bei einer Kuh. Und das hat also prächtig funktioniert und die Kurve des Ablasshandels stieg in die Höhe. Und dann kommt es zu einer Spitze und so wie es gestiegen ist, so geht diese Kurve wieder hinunter, wie ein Berg. Und dann beginnt man sich Gedanken zu machen und fragt sich, warum, weshalb, wieso? Warum geht es vorher so? Und dann, was ist da passiert? Was war da, dass das auf einmal ganz anders geworden ist? Und jetzt kommen die 95 Thesen ins Spiel. Wir haben hier gehört, dass Martin Luther bei seinem Rombesuch allerhand schlimme Dinge erlebt hat. Aber das entscheidende Moment war dann auf dieser Pilatusstiege, wo er zum dritten Mal diesen Satz vernommen hat: Der Gerechte wird aus Glauben leben, aus Vertrauen dem Höchsten gegenüber, der durch das Opfer seines Sohnes für uns die Sündenschuld bezahlt hat. Und wenn wir um Vergebung bittend reuig zu ihm kommen, er vergibt. Wieso, wie es im 1. Johannesbrief steht: Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Und das war die Botschaft. Und jetzt kommen Leute zu Martin Luther mit Ablassbriefen und sagen: Schau, habe ich erworben, um so und so viel. Sprich mich frei, los, ledig von all meinen Sünden. Und Luther sieht dieses Papier und da kommt es über ihn. Am liebsten hätte er das Ganze einfach zerrissen. Für nichts kann nichts so ein Papier. Und er kann auch nicht aufgrund einer Bezahlung jemand die Sünden vergeben. Und da setzt er sich hin und schreibt. Er schreibt 95 Thesen gegen diese Ablasskultur. Und nachdem er fertig ist, heftet er dieses Papier an die Schlosskirche in Wittenberg. Und am wenigsten ahnte wohl er selbst, was das auslösen wird. Denn aufgrund der Veröffentlichung dann in deutscher Sprache, der Vervielfältigung durch die Druckerpresse, ging das x-fach, tausendfach hinaus. Und die Leute haben gelesen. Und sie lasen jetzt etwas, was hier der Papst sagt, wird von einem Doktor der Theologie, von einem Theologieprofessor in Frage gestellt. Und zu der damaligen Zeit, wenn ein Papst etwas verkündet hat, ja, was soll das sonst sein als Wahrheit, als die pure Wahrheit? Ja, und wie kann jetzt ein Dr. Martin Luther sagen, dem ist nicht so? Ich meine, wer ist er? Ist er der Papst? Und das ist jetzt der springende Punkt. Und das hat die Leute so fasziniert. Und auf diesen Zug sind sie abgefahren. Das bisherige System, was also vom römischen Katholizismus her dem Volk nahegebracht wurde, entscheidend ist die Lehre der Kirche. Was die Kirche sagt, das gilt. Und es gibt auch das Wort Gottes, die Bibel. Und das ist mitunter mit der Lehre in Übereinstimmung, mitunter auch nicht. Aber das ist nicht das Thema, denn die Lehre gilt. Und wenn die anders ist als wie die Bibel, was gilt dann? Die Lehre. So, und jetzt kommt Luther, und das ist jetzt das Neue. Er sagt also, wir müssen hier nach dem Evangelium gehen, was da in der Bibel steht. Und er dreht einfach die zwei Dinge um. Steht es in der Bibel, dann ist es Lehre der Kirche. Steht es nicht in der Bibel, ist es nicht Lehre. Es geht ums Fundament, um die Basis. Worauf bauen wir? Und dieses simple Umdrehen des Ganzen, des Fundaments, das hat es ausgemacht. Und Luther fährt jetzt praktisch wie ein Schneepflug durch das ganze römisch-katholische Lehrgebäude hindurch. Das ist also jetzt gewissermaßen der Schnee, der sich angehäuft hat. Und sagt, ist es in der Bibel? Okay, wir übernehmen es. Steht es nicht in der Bibel? Dann ab auf den römischen Misthaufen damit. Und jetzt hat sich diese Lehre natürlich so angefühlt, dass hier vieles zerbröselt ist, weil alles anhand des Wortes Gottes der Bibel überprüft wurde. Das heißt, es war jetzt nicht ein Luther, der gegen den Papst stand? Dass Luther sagt, ja, aber das stimmt nicht, was der Papst sagt, sondern die Bibel sagt etwas anderes als der Papst. Und das ist jetzt der Hammer. Denn damit steht sich gegenüber ein Mensch und hier Gott. Nicht? Der Papst beruft sich auf die verschiedenen Konzilien und sagt, ja, auf dem Konzil so und so hat man das und das beschlossen. Und was sagt Gott? Was steht in meinem Wort? In der Bibel? Was zählt mehr? Und das war übrigens schon eine Auseinandersetzung zur Zeit Jesu. Da gab es Sadduzäer und Pharisäer. Und die Pharisäer waren genauso unterwegs. Sie sind zu Jesus gekommen und haben gesagt, warum hältst du dich denn nicht an unsere Lehre? Und was hat Jesus gesagt? Und warum übertretet denn ihr das Wort Gottes um eurer Lehre willen? Das, was nämlich Luther hier umgedreht hat vom Fundament her, genauso hat es Jesus gemacht. Gesagt, ihr habt eine falsche Basis. Zuerst steht für euch die Lehre, ja, und dann kommt es auch noch dazu. Und wenn es übereinstimmt, fein, und wenn nicht, stört es euch auch nicht. Aber was ist denn primär zu werten? Was ist denn an welcher Seite zu überprüfen? Und jetzt stehen sich die zwei gegenüber. Denn Luther sagt, Gott sagt es so, der Papst sagt es so, ich will Gott gehorchen und nicht dem Papst. Ich gehorche dem Papst nur, wenn er mit Gott übereinstimmt, im Wort Gottes in der Bibel. Und das ist jetzt durch diese 95 Thesen und die weiteren Schriften Luthers so richtig ins Rampenlicht gekommen. Kam das so ins Rollen. Und das war etwas, was beim Volk hineingegangen ist wie Butter. Dafür musste keiner Theologie studieren. Weil die Frage war einfach, steht es in der Schrift? Sagt Gott das auch so? Oh ja, dann passt. Aber Gott sagt das nicht so. Ja, wozu dann? Und jetzt kommt irgendwie Zweifel auf. Ja, aber Moment, warum tut dann der Papst so, als ob das von Gott käme? Dann ist ja der Papst ein Lügner, ein Heuchler. Und jetzt beginnen sich im Volk Zweifel zu regen und es entsteht hier Misstrauen gegenüber diesem ganzen Konzept. Und es entsteht Vertrauen gegenüber diesem Konzept. Nicht vor Jahren, als die Bankenkrise war, im September 2018 und dann die folgenden Monate und Jahre, da ist ja das Vertrauen der Menschen in das ganze Bankensystem enorm erschüttert worden. Und in Österreich gab es eine Bank, die hatte bisher, bis dorthin, folgenden Slogan. Vertrauen verbindet. Das ist ein schöner Satz. Nicht? Es geht ums Vertrauen. Und dann hat jemand, und das in den Medien plakativ geprägt, Vertrauen verbindet. Aber jetzt? Das Vertrauen schwindet. Und das haben wir hier erlebt. Vor 500 Jahren. Das Vertrauen nicht in die Banken, sondern in das päpstliche Wahrheitssystem kam ins Schwinden. Es kam ins Schwinden. Total ins Schwinden. Es hat praktisch das Ganze unterminiert, wie bei einer Burgmauer. Nicht die Mauer ist hoch, ja, wie soll ich da drüber kommen? Es gibt aber ein einfacheres Prinzip. Ich grabe unten, unterhalb der Mauer. Dann stürzt die nämlich von allein zusammen. Und das war das hier. Das war ein Graben unterhalb der Mauer. Wo ist da das Fundament? Wo steht's denn? Das heißt, dieser Thesenanschlag hat das Fundament des Papsttums unterminiert. Jetzt kommt aber noch was dazu. Wir befinden uns also mit dieser ganzen Geschichte örtlich angesiedelt im Kurfürstentum Sachsen. Das ist hier dieses braune Gebiet. Und ganz genau genommen hier in der Stadt Wittenberg. Schon ganz an der Grenze, hier an der Elbe gelegen. Und dieses Wittenberg war vom Kurfürsten eine junge, frisch gegründete Universität. Gab es erst ein bisschen länger als 10 Jahre, als Luther diese Thesen angeschlagen hat. Es ist etwas Junges. Und eine junge Universität, die muss sich erst einen Namen erarbeiten, bis sie von den Studenten angenommen wird. Und man sagt, ja, das sind berühmte Professoren und das ist eine gute Uni. Jung, neu, weiß noch nichts davon. Und diese Predigten, die dort Luther gehalten hat, diese Vorlesungen, diese Erkenntnisse, was wir hier kurz demonstriert haben auf unserem Blatt, das hat eingeschlagen. Und Luther war plötzlich in aller Munde. Überall. An dem Tag, wo Luther diese Thesen angeschlagen hat, ist in der Früh, also einige Stunden zuvor, etwas Eigenartiges geschehen. Und das berichtet uns Spalatin, das ist der Kanzler, der Sekretär des Fürsten, Friedrichs des Weisen. Der hat mit Luther übrigens ursprünglich in Erfurt Theologie, das heißt Rechtswissenschaften, studiert und Luther ist dann zur Theologie gewechselt. Aber sie hatten hier zuerst miteinander ihr rechtswissenschaftliches Studium. Luther war ja Magister der Rechtswissenschaften. Nun, dieser Fürst geht am Abend schlafen, der also über dieses Gebiet herrscht, Kurfürst Friedrich der Weise, und schläft mit dem Gebet ein: Herr, ich möchte ein guter Fürst sein. Ich möchte ein Fürst sein, der für sein Volk edel regiert, dass es zum Segen ist. Bitte gib mir die richtigen Gedanken, dass ich ein Fürst sein kann von Gottes Gnaden in seinem Sinn. So schläft er ein. Und dann träumt er. Er träumt, und das ist in der Nacht vor dem Thesenanschlag. Also in der Nacht vom 30. auf den 31. Oktober 1517. Und am Morgen erzählt er diese Geschichte seinem Bruder im Beisein von Spalatin, dem Sekretär. Und der hat sie dann aufgeschrieben. Und von ihm haben wir das berichtet. Sonst wüssten wir sie nicht. Der war also in nächster Nähe des Fürsten. Und der Fürst erzählt: Ich träumte, da kommt einer zu mir, ein Mönch, und möchte an der Kirchentür was anschlagen. Und dann sagt mir ein Engel: Lass ihn gewähren. Er ist ein treuer Schüler des Apostels Paulus. Ja, dann habe ich ihn gewähren lassen. Und dann fängt der dort an zu schreiben mit einem Griffel. Und der Griffel wird lang und länger und immer länger und noch länger. Ja, und am Ende reicht der Griffel von Wittenberg bis nach Rom hinunter. Im Traum. Und dort kauert ein Löwe vor der Tür, wird von diesem Griffel, diesem Schreibgerät, getroffen beim Ohr und beginnt zu brüllen. Und alle Fürsten rennen zusammen. Leo ist lateinisch Löwe und der Papst hieß zu diesem Zeitpunkt Leo. Das ist also das Bild. Nun, der Papst brüllt, die Fürsten eilen zu Hilfe, versuchen diesen Griffel, diesen Eisernen, abzubrechen. Und der Fürst erzählt: Dann werde ich wach, habe ich die Hand so erhöht, weil ich den Griffel abbrechen wollte. Traum. Ja, und dann schläft er wieder ein. Und die Papstkrone ist ins Schwanken gekommen, die versucht man abzustützen. Die Fürsten eilen hin, dass die dem Papst die Krone nicht vom Kopfe fällt. Und alle bemühen sich, hier dem Papst zu Hilfe zu kommen, aber es gelingt nicht, diesen Griffel zu stoppen oder ihn abzubrechen. Es ist einfach unüberwindlich. Dann wird er wieder wach, begreift nicht, was ihm da geschieht, schläft wieder ein und dann schaffen sie es. Sie können diesen eisernen Griffel zerbrechen, aber was ist die Folge? Auf einmal dort und da und da und da und da, überall. Auf einmal sind Griffel überall und alle schreiben, 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 schreiben. Es ist überhaupt nicht mehr zu stoppen. Das sagt der Fürst seinem Bruder als Traum erzählt, was er in der Nacht erlebt hat. Und das ist der Morgen des 31. Oktober 1517. Stunden später schlägt Martin Luther seine 95 Thesen an. Darum hat Spalatin das dann der Nachwelt überliefert, weil dann wurde es ihm klar, was der Traum bedeutet hat und dem Fürsten natürlich auch. Und hier liegt das Geheimnis verborgen, warum von da an der Kurfürst diesen Luther, gegen den die Obrigkeit so vehement vorgegangen ist, warum der Kurfürst diesen Luther gedeckt hat. Natürlich so mehr geheim. Er hat es ja nicht offiziell plakativ gemacht, dass er sagt, ich schütze den und da halte ich meine Hand drüber. Das hat er nicht so laut gesagt. Aber man sieht dann, er hält seine Hand drüber. Denn Luther soll ausgeliefert werden, soll nach Rom kommen, aufgrund dieser 95 Thesen. Wie könnte man die zusammenfassen? Der Ablass bewirkt keine Sündenvergebung. So kann man alle 95 Punkte zusammenfassen. Bewirkt nur, dass dein Geld abgelassen wird von dir. Das verschwindet. Aber deine Sünden, die bleiben. Denn die kannst du nur loswerden, wenn du reuig um Vergebung bittend zu dem Höchsten kommst. Sonst gibt es das nicht. Nun, es hat also diese Bewegung sich so ausgebreitet, Rom möchte Luther haben, um ihn zu verbrennen. Und sie fordern ihn an. Schreiben dem Kurfürsten, liefere Luther aus, schick ihn uns nach Rom. Der will natürlich nicht sein bestes Pferd im Stall opfern, denn Luther ist der Magnet an der Universität in Wittenberg. Seitdem hier Luther von der Romreise zurückgekehrt in Wittenberg Vorlesungen hält, sind die Studenten in Scharen gekommen. Am Ende ist es so, dass in Wittenberg, wo 3000 Einwohner sind, zusätzlich 4000 Studenten ansässig sind. Es wird immer mehr und immer mehr und noch mehr. Ein Ansturm ohnegleichen. Alles will nach Wittenberg. Wenn einer jung und intelligent ist, will er nach Wittenberg und beim Dr. Martin studieren. Aus ganz Deutschland, Österreich, der Schweiz, von überall kommen sie her, die tüchtigen jungen Leute. Alle wollen sie daher und zu den Füßen von ihm sitzen. Und diese Art führt nun dazu, dass Rom umso heftiger versucht, ihn zu bekommen. Und der Kurfürst kann jetzt dem Druck des Papsttums ja nicht entgegensetzen, dass er sagt, nein, den liefere ich nicht aus. Denn es ruft ja der Papst, dem kann man ja nicht einfach sagen, ich liefere ihn nicht aus. Was machen wir da? Nun, der Fürst berät sich mit Spalatin und Spalatin findet diesen edlen Satz als Ausrede. Es ist der deutschen Art nicht, jemand außer Landes zu verhören. Punkt. Wenn das der deutschen Art nicht ist, dann kann er nicht nach Rom kommen. Fertig. Da merkt man, wie der Kurfürst die Hand auf Luther draufhält. Das ist der Punkt. Und so ist ein anderer, der großes Interesse dran hat, diesen Luther in den Griff zu bekommen. Denn wer schneidet damit 55% mit? Jakob Fugger. Und natürlich ist der nicht an so einer Kurve interessiert, sondern einer, die weitergeht und weitergeht und steigt in alle Ewigkeit. Der kann sich nicht mit sowas abfinden. Was helfen ihm die 55%, wenn das dann irgendwo da unten im Keller grundelt? Er braucht steigende Kurven. Der Umsatz muss in die Höhe gehen, sonst kriegt er ja nicht das zurück, was er da hergebracht hat. Das ist ja die einzige Quelle des Einkommens, um vom Papst das wieder herzubekommen. Und so wird Luther zum Fuggerpalast eingeladen, 1518. Was ja sehr interessant ist und eben kein Zufall ist. Luther landet dort zum Verhör vor Kardinal Cajetan, wo ein Mann hohes Interesse hat, dass der Absatz, dass der insgesamt, das Insgesamtvolumen von diesem Ablasshandel entsprechend steigt. Nun, als Luther dort verhört wird, bei Kardinal Cajetan, geht es nur um eins. Widerrufe, rudere zurück, sag, dass das alles nicht stimmt, was du bisher gesagt hast. Und dieser Kardinal versucht alles, um Luther hier in die Knie zu zwingen. Und es gelingt nicht. Daraufhin ziehen die Notbremse und beschließen, dann verbrennen wir. Dann verbrennen wir ihn eben in Augsburg. Wo er ist. Jetzt haben wir ihn. Die Stadt hat eine Mauer. Kann er nicht mehr raus. Jetzt haben wir ihn. In der Nacht. Nach 4 Tagen des Verhörs, wo Kardinal Cajetan alles versucht hat, Luther zum Widerruf zu bewegen. Nach 4 Tagen in der Nacht hämmert einer an die Tür von Luthers Herberge und sagt, nun, komm schnell, sie sind hinter dir her, sie wollen dich verbrennen. Schnell, komm mit mir, ich weiß ein Haus, das hat so eine Lage, das ist direkt angebaut an die Stadtmauer und da ist ein Türchen nach außen. Und da lasse ich dich hinaus. Jetzt weiß Luther nicht, ist es eine Falle, ja oder nein, aber er geht mit und wirklich, die Tür öffnet sich knarrend. Luther entwischt wie ein Vogel und ist fort, orientiert sich an den Sternen, heim nach Wittenberg. Der Vogel ist entschlüpft im letzten Moment. Der Kaiser Maximilian, der parallel dazu auch in Augsburg sich gerade aufgehalten hat, dieser Kaiser Maximilian hat also die ganze Geschichte mit Luther erfahren, hat gesagt, stellt Luthers Körper kalt. Diese Kaltstellung hat dann so ausgesehen, dieser Maximilian reist dann weiter hinüber nach Wels in Oberösterreich zur Burg Wels. Dort war eine befreundete adelige Familie, die ihn wollte der Kaiser treffen, den Herrn dieser Familie. Und er kommt dort im Dezember an, im Oktober war hier der Reichstag und im Jänner ist der Körper kalt, vom Kaiser kalt, nicht von Luther, was Maximilian gefordert hat, der Kaiser. Übrigens, in diesem Augsburg war auch ein berühmter Künstler, Maler, bei diesem Reichstag zugegen von der Freien Reichsstadt Nürnberg. Einer der größten Künstlermaler Deutschlands zu dem Zeitpunkt, Albrecht Dürer. Er war als Vertreter von Nürnberg, weil er im Stadtrat war, hier bei diesem Augsburger Reichstag zugegen, wo Luther parallel dazu im Fuggerpalast verhört wird von Kardinal Cajetan. Und bei dieser Gelegenheit hat man natürlich bei diesem Reichstag auch über Luther gesprochen. Klar doch, das war ja ein Jahr vorher dieser Thesenanschlag und jetzt war das in aller Munde. Und Dürer, der mit dem Kaiser aufs Engste verbunden war, porträtiert hat, der mit Fugger aufs Engste verbunden war. Er hat ihn porträtiert. Also der Künstler, der kannte die High Society. Der war mit den Höchsten, mit den Mächtigsten beisammen. Und dieser Künstler Albrecht Dürer erfährt nun von diesem Martin Luther und was da es auf sich hat. Er fängt an, diese Schriften zu lesen und geht hinüber zu den reformatorischen Prinzipien. Er liest und sagt dann später, als ich das gelesen habe, als ihm das aufgeht, was hier das Prinzip ist, alles, jede Lehre muss anhand der Bibel geprüft werden. Das ist das Fundament. Als ihm das aufgeht, wird er ein glühender Protestant. Obwohl er mit den mächtigsten Herrschern beisammen war und den reichsten, die alle glühende römische Katholiken waren. Denn Dürer schreibt, diese Sätze haben mir die Angst genommen vor dem jüngsten Gericht. Ich habe keine Angst mehr jetzt vorm Sterben. Das ist etwas, was mein Herz froh gemacht hat. Jetzt weiß ich, wie ich Sündenvergebung bekomme. Und allein an dieser Geschichte von Albrecht Dürer wird deutlich, dass einer, der also mit Leuten verkehrt hat, die schärfste Waffen gegen Luther aufgegriffen haben. Dieser Albrecht Dürer hat erlebt. Das ist der Weg. Das ist der göttliche Weg. So bekomme ich Sündenvergebung. Und darum geht er diesen Weg. Er hat es erkannt. Und so ging es vielen, Tausenden und Abertausenden. Und darum hat sich dieser Evangeliumszug mit Schwung in Bewegung gesetzt. Das war einfach nicht zu stoppen. Das haben die Leute begriffen, aber schon wie? Wir wollen Gott folgen und nicht dem Papst. Das hatten sie ja immer wollen. Nur hat der Papst gesagt, was ich sage, das ist das, was Gott will. Und jetzt stellen die fest, dem ist nicht so. Das war das Verdienst Luthers. Sagt Papst, päpstlicher Wille und göttlicher Wille, das kommt nicht zur Deckung in jedem Punkt. Leider in ganz vielen Punkten nicht. Das ist etwas, was weit auseinanderklafft. Und wir brauchen aber das, dass die Lehre und das Wort Gottes übereinstimmen. Wir können hier nicht eine Kluft aufreißen. Nun, diese Bewegung bricht sich Bahn. Der Kaiser Maximilian ist also in Wels verstorben, im Jänner 1519. Im Juni wird der neue Kaiser gewählt. Es ist Karl V., ein Habsburger, die von der Habichtsburg stammen, hier in der Mitte zwischen Basel und Aarau gelegen. Und dieses Habichtsburg wurde dann Habsburg. Und böse Zungen haben dann behauptet, deswegen haben die Habsburger diese Hakennase, weil sie von der Habichtsburg stammen. Und ein Raubvogel hat ja auch diesen gekrümmten Schnabel. Das nur so nebenbei. Es wird also der Enkel von Maximilian gewählt, der war erst 19 Jahre alt. Und der war in spanischer Sprache erzogen worden. Und dieses Element hat dazu geführt, dass also jetzt ein Kaiser gewählt wird, der nicht Deutsch kann. Und der wird Kaiser vom Heiligen Römischen Reich deutscher Nation. Der muss erst Deutsch lernen. Und das kann er aber noch nicht. Jetzt haben wir Juni 1519. Im Oktober war Luther verhört worden zuvor, Oktober 1518. Und dann dauert es bis 1521, wo dann der Reichstag zu Worms ist, im April, wo Luther dann eingeladen wird, bis sich wieder eine Entscheidung anbahnt. Wir haben also von Oktober 1518 bis 1521 hinein für Luther ein Zeitfenster, das sich da auftut. Denn jetzt hat der neue Kaiser so lange gebraucht, um all seine Sachen zu packen. bis der nach Deutschland kommt, es vergehen 1,5 Jahre. Und in diesem Zeitfenster schreibt Luther all seine wichtigen Werke. Alles, was ihm auf dem Herzen war, hat er da geschrieben, völlig unbehelligt, weil irgendwo an der Spitze der Thron vakant war. Weil der Kaiser war zwar gewählt, aber er war noch nie da in Deutschland, war noch in Spanien. Und das dauerte und dauerte und dauerte. Und Luther schrieb und schrieb und schrieb. Und dann kommt es zum Reichstag zu Worms. Aber das ist die nächste Geschichte. Ich freue mich auf den nächsten Teil.